Lieber Robert, schön, dass du wieder mal bei mir im Studio bist. Darf ich dir was anbieten, einen Kaffee vielleicht oder einen Burger?
Nein, im Studio darf man nichts essen und trinken.
Aber Aktien, über die darf man reden, die mit Kaffee und Burgern zu tun haben. Und genau das werden wir heute tun.
Sie hören den Kurier.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt bei mir im Studio Robert Gledhofer. Wie gesagt, hallo Robert, mein Name ist Rüdiger Landgraf. Robert, du wartest gespannt auf den 7. Mai, ja, weißt du schon, 7. Mai ist für dich der Tag der Tage.
Hallo, allerseits, keine Ahnung.
7. Mai.
Habe ich jetzt...
Da kommen die Rivian-Quartalszahlen.
Ach so.
Ja, für alle anderen gibt es schon jetzt interessante Zahlen, nämlich Google, Microsoft, so kleine Unternehmen haben wir heute dabei. Snap, dann haben wir auch natürlich noch Starbucks, um den Kaffee aufzulösen, und McDonald's, auch die haben gerade ganz frische Zahlen präsentiert.
Chevron und Exxon haben ebenfalls Zahlen vorgelegt, auch die OMV, die BAWAG, die Erste Bank. Und dann habe ich noch eine Anfrage von einer Hörerin. Beginnen möchte ich aber wieder mal mit dem Bunde schätzen, die
der
den
besten Anlage
so begeistert haben letzte Woche.
So eine tolle Anlage.
Ja, jetzt hör auf mit deiner Verarsche, weil...
Aktuell, Moment, wie hoch ist der Bundesschatz?
Ja, da bringe ich dann ein Beispiel.
Okay, ich sage nichts mehr.
Weil es gibt nämlich eine erste Zwischenbilanz und da wirst du jetzt ordentlich staunen.
Ja, das wird mir sagen, dass finanzielle Aufklärung in den Schulen zu kurz gekommen ist. Nämlich?
Nach nur einer Woche, lieber Rüdiger, haben fast 20.000 Privatanleger ein Konto eröffnet und mehr als eine Viertelmilliarde Euro bei dem Bunde schätzen veranlagt.
Das finde ich total super.
Ja, besser als unterm Kopfpolster.
Ich habe schon letztens gesagt.
Oder auf dem Konto.
Ne? Oder versaufen, ja, wir haben es ja schon letztens gesagt.
Ja, genau. Im Durchschnitt ist der Bundesschatz.at-Anleger rund 49 Jahre alt, also fast so alt wie ich. Aber nein, ich bin da nicht dabei.
Ein Jungspund, ja, aus meiner Sicht, ja.
Und auch ältere Personen sind da gut vertreten, nämlich 15% aller Konten sind von Leuten über 65 angelegt.
Gehöre ich auch nicht dazu,
das mache ich wurscht. Ich auch nicht, weil sie immer geheißen hat, die haben zu wenig Internet, kennen sie nicht aus, bla bla. Vielleicht werden sie noch mehr, aber... können halt nicht, weil sie nur mit dieser Online-Anmeldung möglich ist. Und ja, mehr als ein Viertel des bisher eingesammelten Volumens entfällt dabei auf grüne Bundesschätze, wir erinnern uns. Das sind die Beträge, die zweckgewidmet sind, nämlich für Finanzierung von grünen Ausgaben und Investitionen des Bundes. Und Laufzeiten sind 6 Monate und 4 Jahre. Und bei den 6 Monaten gibt es 3,25% per annum, da muss man auch aufpassen, weil das ja aufs Jahr gerechnet ist und das ist aber nur ein halbes Jahr. Und dann noch forecast.
Wenn es jetzt 3,25% per annum gibt, wie viel ist denn das in einem halben Jahr? Ah, das ist eine ganz, ganz schlimme, tricky Frage. Das ist nämlich nicht leicht zu rechnen.
Ne? Ja, das ist nicht leicht zu rechnen. In meinem Kopfrechnen bin ich ganz
schwach. Aber ungefähr 1,6, also kann man ungefähr sagen.
Ja, ja, und das sieht man bei einer aktuellen Inflation, kamen ja diese Woche Daten raus, immerhin auf 3,5% gesunken in Österreich. Das ist der niedrigste Wert übrigens seit September 2021, vor allem wegen niedriger Gaspreise und günstigeren Pauschalpreisen.
Das klingt jetzt ganz. Ich bin ja auch völlig begeistert. Also ich finde das ja alles so toll. Möchte nur mit ein, zwei Punkte dazu sagen.
Ich bin ja noch gar nicht fertig.
Ja, ich weiß, aber deswegen sage ich schon die Punkte dazu. Diese 3,25% sind weniger als 3,5. Das schaffe ich im Kopf. Das ist weniger. Einfach. Sage einfach weniger.
Ja,
das heißt, ich lege mein Geld mit geringer an. Und dann kommt noch diese, ne? Ja, halbes Jahr. Und die Cast kommt ja auch noch dazu.
Habe ich auch gesagt, ja.
Und wenn wir die Cast reinrechnen mit ihren sage, schreibe 27,5%.
Nein, da sind 25%, ja.
Na, da ist der Staat aber schon großzügig.
27,5% sind ja nur auf Wertpapiere.
Na gut, aber 3,5% ist das kein Wertpapier? Bundesschatz? Nein.
Natürlich nicht.
Um Gottes Willen. Also eine deutsche Staatsanleihe ist ein Wertpapier, wenn ich sie kaufe, und eine österreichische Bundesschatz nicht. Das wird bei der EU auch noch lustig werden, aber gut, das schauen wir uns dann später in einer späteren Folge an.
Ja, das hat in den letzten...
Aber wenn man 3,25 mal 3/4 rechnet, ist das noch immer ganz viel mehr, weniger als 3,5. Da bin ich bei so 2,3% in etwa, ne?
Ja.
Sag ich mal, oder 2,4 oder so in der Größe.
Oder so ähnlich, ja. Also mit Euro-Raum mit 2,4% wäre man dann ein bisschen besser gestellt, aber...
Ja, sicher super.
Ja.
Hallo, ich bin Spanier, ich kaufe gerne österreichischen Bundesschatz, ja, weil damit bin ich über die Inflation in meinem Land. Ja, großartig.
Ja, großartig.
Für Exportmärkte,
genau. Unterm Strich bleibt ein realer Verlust. Und Unmut gibt es übrigens bei den Banken auch über das Angebot, weil es als das sicherste Produkt überhaupt beworben wird. Und wir kennen das ja, ja mit so Sicherheit und so weiter. Und prinzipiell haben sie ja nicht Unrecht, weil der Staat ist definitiv sicherer als jede Bank. Dennoch, ja, ein bisschen...
Also wenn ich 100.000 Euro habe, ja, und ich lege sie an bei der Bank, dann garantiert der Staat dafür.
Ja.
Also wenn ich mein Sparbuch kaufe.
Ja. Allerdings, ausgenommen die Zinserträge, die über die 100.000
sind. Ah, also dann lege ich halt in Zeiten wie diesen 99.400 Euro an. Nein, die Zinsen sind schon höher mittlerweile.
95.000, ja.
Ja, genau. Also das passt ja, da garantiert der Staat dann auch dazu. Aber es zeigt halt wieder mal ein bisschen, der Österreicher ist halt ein Anleger, der auf die Sicherheit sehr bedacht ist und tatsächlich lieber unter der Inflation anlegt, weil er sagt, da habe ich keine Volatilität und das muss man akzeptieren. Leute sind offensichtlich sehr viele so und nicht an der Börse. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass das für viele Leute ein Cornerstone-Investment ist und sie andere Sachen an der Börse haben. Vielleicht haben viele, die sich einen Bundesschatz kaufen, im Nebenberuf Optionen.
Das bezweifle ich auch. Nein, ich glaube wirklich, das sind Gelder, die bis jetzt irgendwo auf dem Konten oder unterm Kopfpolster gelegen sind oder in der Wäschelade.
Und dieses Land hat wirklich Kopfpolster und Wäscheladen. Also
im Zweifelsfall ist es besser so als dort, sage ich jetzt mal.
Auch sicherer, weil Kopfpolster und Wäschelade, da kann immer was passieren.
Einbruchsdiebstahl. Ja, definitiv.
Kommen wir zu jemandem, der über diese Zinsen nur lachen kann.
Zu dir.
Kommen wir zu einem kleinen Unternehmen, dessen Umsatz höher ist als der Republik Österreich. Kommen wir zu Google.
Google.
Google hat ja Zahlen rausgebracht und ich möchte ein altes Zitat bringen, das dir bekannt vorkommen wird, nämlich geht's Google gut, geht's den Aktien gut? Weil Google ist gestiegen und dabei sind gleich die ganzen Aktien am Nasdaq mit raufgezogen worden. Also da hast du den alten Spruch der Wirtschaftskammer sicherlich wiedererkannt. Auch ich habe selber Google-Aktien, genauer gesagt sind es natürlich nicht Google-Aktien, sondern Alphabet-Aktien, weil die Firma heißt ja seit ein paar Jahren Alphabet. Was ist passiert? Der Gewinn ist um 56% gestiegen, der Umsatz um 13%, die Rendite um 33%, das war alles mehr als erwartet. Genau genommen um ein Viertel mehr Gewinn pro Aktie als erwartet und die Aktie ist deswegen auch gestiegen um 10%. Der CEO Sundar Pichai hat sich in seinem Statement auch entsprechend zufrieden geäußert. In den letzten 6 Jahren hat das Unternehmen, das muss man sich mal vorstellen, seinen jährlichen Umsatz von 100 Milliarden auf 300 Milliarden gesteigert, nachdem es zuvor mehr als 15 Jahre gedauert hat, um die ersten 100 Milliarden zu erreichen. Also das nenne ich mal wirkliches Wachstum. Und wesentlicher Treiber ist natürlich die Entwicklung der Suchmaschine, sprich Werbefinanzierung, aber auch die KI-Investitionen. Da tut sich einiges. Sie haben jetzt im Unternehmen alles unter dem Dach von Google DeepMind fokussiert. Vorher war es durch Zukäufe noch ein bisschen zerfledert strukturell, das haben sie hinbekommen. Mit dem Modell Gemini 1,5 haben sie jetzt, sagen sie, ein State-of-the-Art AI-Modell am Start. Google baut ja seine eigenen Chips, die sogenannten TPUs, das sind die Tensor Processing Units. Auf den TPUs läuft dann eben die KI von Google. Und das bringt ihnen auch wieder einen technischen Vorsprung, weil sie einfach ihre eigenen Chips besitzen. Wie viele Leute, glaubst du, lieber Robert, nutzen Google-Produkte? Mehr als Bundesschätze oder weniger?
Sehr witzig.
Na, was glaubst du?
Ja, das sind weltweit 3 Milliarden.
Na, ein bisschen zu hoch, es sind ein bisschen mehr als 2 Milliarden.
Okay.
Ja, es hat mich auch überrascht, aber China fällt einmal komplett weg. Mm. Da fällt ja schon einiges raus, ne?
Ja.
Tun sich andere natürlich leichter. Microsoft zum Beispiel hat sicherlich mehr Kunden, weil sie China mit dabei haben. Aber trotzdem sind sie gewachsen und auch gewachsen im Bereich der kostenpflichtigen Premium-Services. Das Google One-Abo hat kürzlich die Marke von 100 Millionen zahlender Abonnenten überschritten. Das heißt, bei Google alles in Butter und wie gesagt, Disclaimer, ich habe selber Google-Aktien. Damit, Robert, zu deiner schwarzen Seele, dem schwarzen Gold, das in deinen Adern fließt, kommen wir zum Öl, du alter Benzinbruder.
Ja, jetzt wurde der gute Benzin- und Dieselmotor wieder gerettet werden soll.
Ja, es ist total wichtig. Sofern man die
richtige Partei wählt.
Welche werden das?
Also, eine setzt sich dafür ein. Die schwarze Partei natürlich.
Ja, das passend zu Öl.
Passt gut. Deswegen ist mir das jetzt eingefallen. Chevron hat nämlich Zahlen vorgelegt. Trotz der Stagnation der Energiepreise und nachlassender Marge im Kraftstoffbereich hat der Konzern im ersten Quartal einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar erzielt. Dieser Betrag markiert zwar einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal, liegt jedoch noch immer über den Erwartungen der Analysten. Ein wesentlicher Faktor für diese positive Überraschung war die gestiegene Öl- und Gasproduktion in den USA selbst, die um beeindruckende 12% zugelegt hat. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Übernahme von PDC Energy sowie die starken Leistungen in den Fördergebieten des Permian und Denver Carlsberg Beckens, wo auch immer genau das jetzt ist.
Gut. Also Denver schaffen wir. Also Denver schaffen wir, ja. Das Denver Carlsberg Becken. Julesburg Becken ist vermutlich in der Nähe, ist vermutlich in Colorado.
Permian, sagen wir es einfach.
Und wer das Permian Becken kennt, ruft uns bitte an. Nein, schreibt uns bitte ein E-Mail an ziemlichgutveranlagt@kurier.at nach dem Motto, ich weiß, wo es, und schickt uns die Google Maps Koordinaten. Ja. Danke.
Ja, und diese Zunahme der Produktion zeige, wie aktiv Chevron daran arbeite, seine Kernbereiche zu stärken, auch wenn größere Umbrüche innerhalb des Konzerns stattfinden. Ein weiterer spannender Punkt ist Chevrons Bestreben, Hess Corp für $53 Milliarden zu übernehmen. Das ist ein Schritt, der die Präsenz des Konzerns in den Offshore-Feldern von Guyana erheblich stärken würde.
Nein, wo ist Guyana? Hm?
Französisch-Guyana ist im Norden von Südamerika.
Richtig, aber damit ist das ehemalige Britisch-Guyana gemeint.
Ach so.
Nein, das ist deswegen interessant, jetzt nicht nur, um dich ein bisschen weiterzubilden, sondern du hast übrigens gehört, dass Nicolas Maduro gesagt hat, zwei Drittel von Guyana gehören eigentlich zu Venezuela.
Ja, ich kann mich erinnern. Ja,
ganz klar. Genau, das ist genau dort.
Da würde ich mich aber als Chevron etwas zurückhalten, weil wenn der Typ da ein wenig Explosionsgelüste kriegt und dann... Ja, die Arme sind ja dort mehr oder weniger unerwünscht.
Ja, schon, aber ich erinnere an einen Zwischenfall vor geraumer Zeit, wo die Marine von Venezuela versucht hat, ein deutsches Kreuzfahrtschiff zu stoppen, gegen dieses Schiff gefahren ist und gesunken ist. Also insoweit, glaube ich, können das die Amerikaner entspannt betrachten.
Ja, okay. Ja, Chevron gibt jedoch an, auf einem guten Weg zu sein, die notwendigen regulatorischen Anforderungen in den kommenden Wochen zu erfüllen. Und damit zu einem zweiten Ölschwergewicht, ExxonMobil. ExxonMobil berichtete ein Ergebnis pro Aktie von $2.06, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Rückgang darstellt. Da waren es nämlich $2.83, das ist doch deutlich mehr, nämlich ungefähr ein Drittel. Auf der Umsatzseite zeigte sich ebenfalls ein Rückgang. Der Umsatz lag bei $83 Milliarden, was ein Minus von 4% bedeutet. Interessanterweise lagen die Ergebnisse trotz des Rückgangs über den Erwartungen der Analysten. Im Vergleich der beiden hat Exxon momentan die Nase vorn. Seit Jahresanfang plus 16%, bei Chevron waren es aber auch immerhin 11%. Achtung, billiges Wortspiel, läuft wie geschmiert.
Yes, Robert.
Ja.
You nailed it.
Ja. Super. Kommen wir zu OMV. Die hat auch Quartalsergebnisse bekannt gegeben. Wegen stark gesunkener Gaspreise, einer geringeren Auslastung der Raffinerien und eines geringeren Beitrags aus dem Tankstellengeschäft gibt es deutlich weniger Verdienst als im gleichen Quartal des Vorjahres. Der Umsatz ging um ein Viertel auf 8,17 Milliarden Euro zurück. Der Überschuss für Sondereffekten brach gleich um ein Drittel auf knapp 700 Millionen Euro ein. Die Markterwartungen wurden aber damit dennoch übertroffen. Vor allem dank der Bereiche Energie und Chemie hat der Konzern die Schätzungen übertroffen, schrieben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion. Aber auch die anderen Bereiche haben sich angesichts des Umfelds gut entwickelt. Die Aktie legte daher am ersten Tag nach Bekanntwerden um 2,5% zu.
Robert, kennst du noch Snapchat?
Ja, klar.
Verwendest du das noch?
Nö.
Hast du das mal verwendet?
Nö.
Aber du kennst es?
Ja.
Okay. Das ist so eine Internetplattform, da kann man sich Nachrichten schicken, sogenannte Snaps, und die verschwinden dann von selbst. Ich glaube, unsere Hörer kennen das alle. Die sind, und jetzt kommt es, durch die Bekanntgaben ihrer Zahlen um 29% gestiegen. Mhm. Ja, klingt das super?
Ja.
Fairerweise muss man aber sagen, seit Jahresanfang um 8% im Minus, weil sie ziemlich genau 3 Wochen vor dieser Bekanntgabe stark runtergegangen sind.
Okay, was war da?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Okay. Aber ich habe mir die Chart angeschaut, an einem Tag ist es runtergesaust und jetzt ist es wieder zurückgesaust, aber halt nicht wieder ganz dorthin, wo es vorher war. Die Zahlen waren aber jedenfalls gut, nämlich Umsatzwachstum von 21% im Vergleich zum Vorjahr. Damit wieder zweistelliges Wachstum klar übertroffen, nachdem es ja zuvor 6 Quartale in Folge nur ein einstelliges Wachstum oder Umsatzrückgänge gegeben hatte. Du erkennst, es handelt sich um eine Wachstumsaktie und hier ist Wachstum halt genauso wichtig wie bei deinen Ölkonzernen. Der Gewinn, so ist das Leben. Snap hat aber etwas erzielt, nämlich einen bereinigten Gewinn von, immerhin 3 Cent pro Aktie, während ein Verlust von 5 Cent pro Aktie erwartet wurde, also vom Verlust in den Gewinn gedreht. Der Umsatz war ebenfalls ein bisschen höher als erwartet mit 1,19 Milliarden. Statt 1,12 Milliarden, also ziemlich genaue Punktlandung. Die Zahl der weltweiten aktiven Nutzer liegt bei 422 Millionen. Das Geschäft ist vor allem werbegetrieben, weil wir haben einen Umsatz von 1,19 Milliarden und 1,11 Milliarden kommen aus Werbung. nachdem die Konjunktur nach wie vor nicht so schlecht gelaufen ist, hat das ganz gut geklappt. Ein bisschen ist es raufgegangen mit den Snapchat-Abonnenten. Das liest sich jetzt super im Geschäftsbericht. Im Verhältnis zum Vorjahr um 194% gestiegen. Also bist du wahnsinnig,
das ist viel, ja toll. Ja.
Richtig sind jetzt 87 Millionen. Also okay, im Verhältnis zu den 1,1 Milliarden, ja, ist es halt auch etwas. Aber man sieht immerhin, sie versuchen eine B-Conversion und es geht langsam in dieser Richtung weiter. Und sie gehen davon aus, auch wenn sie in die Zukunft schauen, dass sie um 10% weiter wachsen werden und im nächsten Quartal 431 Millionen User haben werden. Also eine Aktie, sage ich mal, eher für Mutige, aber auch eine dieser klassischen Aktien, die von einer Zinswende natürlich massiv profitieren würden.
Kommen wir zu einer Anfrage einer Hörerin. Sabine schreibt, in eurem Vergleich der Impfstoffhersteller habt ihr AstraZeneca nicht erwähnt. Sind die im Vergleich aktuell noch schlechter drauf als Pfizer oder Moderna? Und noch zum Thema Gold. Was haltet ihr statt physischem Gold von einer Aktie wie zum Beispiel Barrick Gold? Beginnen wir mit AstraZeneca. Da habe ich tatsächlich unter dem Tisch fallen lassen, weil das nämlich schon so lange her ist. Und die waren ja die ersten am Markt und dann haben sie sich irgendwie als nicht so solide herausgestellt offenbar und wurden dann als
Herzmuskelentzündung, glaube ich, war das Stichwort,
genau,
oder?
Genau, und da wurden dann nicht mehr angeboten. Offenbar zu Recht, weil jetzt hat sich nämlich auch herausgestellt, dass in seltenen Fällen der Impfstoff sogar tödlich sein kann. Der Umsatz des britischen Unternehmens stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17% auf 11,9 Milliarden Euro. Der Überschuss legte um gut ein Fünftel auf rund 2 Milliarden zu. Laut JP Morgan übertraf AstraZeneca die Markterweiterung zum Jahresstart. Von 22 Analysten empfehlen 17 die Aktie zum Kauf oder Aufstocken, 4 zum Halten, einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt nur 9% im Plus, also da ist nicht viel zu holen mehr. Die Aktie hat heuer aber andererseits auch nur 5% zugelegt. Auch nicht so großartig. Das KGV ist mit 28 trotzdem relativ sportlich. Die Rendite liegt bei etwas mehr als 2%, also mein Top-Pick wäre der Titel nicht.
Ja, kommen wir zum Gold. Soll man physisches Gold haben oder lieber eine Goldaktie? Frage ist, was ist eigentlich eine Goldaktie? Ist es eine Aktie von einem Unternehmen, das Gold produziert? Oder aber ist es ein Zertifikat auf den Goldpreis?
Ja, oft sind es Minenaktien.
So, letzteres, ein Zertifikat auf den Goldpreis passt im Großen und Ganzen meistens ganz gut, weil das Gold nachzubilden ist relativ einfach, weil es ja nicht so wahnsinnig volatil ist. Und die Gebühren sind auch relativ günstig, weil es hier guten Wettbewerb gibt. Kann man machen. Eine Mining Company, na gut, die hat andere Probleme auch. Also wie alle Aktiengesellschaften lebt nicht nur vom Goldpreis, sondern auch davon, ob sie gerade was finden oder nicht. Oder ob sie kompetitiver sind als andere oder nicht. Oder ob sie gerade mit irgendeinem Diktatorland ein Problem haben oder eine Lizenz verlieren oder auch nicht. Ja, da kommen viele Sachen dazu. In den letzten Jahren waren Mining-Aktien jetzt nicht so der Burner.
Die waren also ziemlich unterdurchschnittlich. Also ich bin ja jetzt nicht in Gold investiert, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich eher physisches Gold nehmen oder ein Gold-ETF.
Genau, Gold-ETF oder halt, ja, ein Gold-Zertifikat gibt es ja eh von der Deutschen Bank und von vielen anderen mehr, wird das angeboten. Wenn man sich die Chart anschaut von Barrick Gold, von 2021 bis jetzt eigentlich runter. Und das muss man sagen, der Goldpreis ist eigentlich rauf in der Zeit. Ist, also da ist irgendwas,
schon fast alles.
Irgendwas hat da nicht ganz hingehaut, aber ich kenne das Unternehmen nicht genau.
Ich auch nicht, nein.
Aber wenn man ein Mining-Unternehmen kennt und sagt, das ist cool und die machen das gerne kaufen, aber nicht um den Goldpreis abzubilden, sage ich mal, das ist eine andere Geschichte.
Das ist keine synchrone Entwicklung in den meisten Fällen. Kommen wir zur BAWAG Group. Das ist ja eine der führenden Bankengruppen Österreichs. Diese konnte einen Nettogewinn von 167 Millionen Euro im ersten Quartal erzielen. Das spiegelt sich auch in einem starken Ergebnis die Aktie von 2,11 Euro wider. Die operativen Kennzahlen zeigen ebenfalls eine solide Leistung. Das Ergebnis vor Risikokosten erreichte 258 Millionen Euro. Das ergibt einen Anstieg von 4%. Cost-Income-Ratio lag bei 32,9% und das unterstreicht die erfolgreiche Kostenkontrolle der Gruppe. Ein weiteres Highlight ist die Stabilität der Kundeneinlagen und Kredite. Die blieb unverändert gegenüber dem vierten Quartal 2023. Die Risikokostenquote blieb mit 28 Basispunkten gering. Auch die nicht einbringlichen Kredite lag bei stabilen 1%. Der BAWAG-Chef zeigte sich optimistisch und wies auf die Kapitalgenerierung der Gruppe hin, die es ermögliche, Überschusskapital für strategische Akquisitionen zu nutzen.
Wenn du gerade vom BAWAG-Chef sprichst, von Anas Abasakuk, er ist ja diese berühmte Fat Cat, oder? Er ist ja immer die
Fat Cat.
Die Hauptkatze, ja. Ich muss sagen, die Fed Cat hat einen guten Job gemacht.
Ja, das macht das Management prinzipiell seit Jahren gut.
Ja, muss man auch einmal sagen.
Aber also, es ist trotzdem zu fett.
Finde ich gar nicht. Ich finde, wenn einen guten Job macht, soll es kriegen. Also bin ich der Erste, der dafür ist.
Ja, also ich als Aktionär wäre dagegen, aber ich bin kein BAWAG-Aktionär. Aber es ist ja, bleibt den Aktionären überlassen, darüber zu bestimmen. Das ist ja meine Ansicht.
Genau so ist es. Wenn sie nicht wollen, können sie was anderes machen.
Genau. Für das Gesamtjahr hat die BAWAG ihre Ziele bestätigt mit einem angestrebten Ergebnis vor Steuern von mehr als 920 Millionen Euro. Ja, das klingt alles super, aber was hat die Aktie Anfang der Woche bei Bekanntgabe der Zahlen gemacht? Sie ist um etwa 3% gefallen. Da hatten sich ein paar wohl noch mehr erwartet. Die erste Gruppe wiederum hat im ersten Quartal 24 bei einem stabilen Geschäft deutlich mehr verdient. Das Nettoergebnis legte um knapp ein Drittel auf 783 Millionen zu. Das Kreditvolumen veränderte sich im Laufe des Quartals kaum. Die Summe der Einlagen stieg leicht, also eigentlich eine relativ unspektakuläre Quartalsbilanz. Angesichts positiver wirtschaftlicher Rahmenbedingungen rechnet die Bank für 2024 mit wenig Kreditausfällen. Die Aktie zeigte sich daher unverändert, relativ unspektakulär alles.
Wo sind die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Ich frage nur, also bei einer Ökonomie, die leicht schrumpft in Österreich.
Das Ostgeschäft gemeint.
Ach so.
Ja.
Nicht wir.
Nein, nicht okay. Wir. Ich glaube, das ist ziemlich ausgereizt.
Microsoft meldet einen Gewinn pro Aktie von 2,94 US-Dollar, was über dem erwarteten 2,82 US-Dollar liegt. Okay, nicht viel, aber immerhin. Der Umsatz war auch höher als die Prognosen. Und im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Gesamtumsatz um 17%. Der Nettogewinn gesamt pro Quartal hat sich auf knapp 22 Milliarden US-Dollar belaufen. Das ist doch immerhin kräftig mehr als die 18,3 Milliarden, die es vor einem Jahr waren. Für die Zukunft ein gemischtes Bild. Einerseits ist die Umsatzprognose ein bisschen geringer, als man vorher dachte, nämlich nur 64 Milliarden statt 64,5. Aber die Betriebsmarge soll auf 42,3% steigen, was über der erwarteten Marge von 41,5 liegt. Also das gleicht sich dann mehr als aus sozusagen. Und auch hier natürlich interessanter Aspekt, Nona, die Nachfrage nach künstlichen Intelligenzdiensten, die laut der Finanzchefin Amy Hood das vorhandene Kapazitätsangebot übersteigt. Und das ist bei Microsoft ein bisschen tricky im Unterschied zu Google, weil die bauen ihre Chips ja nicht selber, die müssen sie zukaufen. Wo kauft man sie ein? Bei Nvidia, wir haben es alle erraten. Und ja, das ist gar nicht so leicht, da im Moment genügend Rechenpower zu bekommen, weil es einfach Lieferengpässe gibt. Der Bereich Intelligent Cloud, zu dem auch Acer und Windows Server und Nuance und GitHub gehören, hat zusammen einen Umsatz von 26,71 Milliarden gemacht. Das ist der Wachstumsbringer im Moment mit 21% Wachstum. Azure alleine ist um 31% gestiegen, also nach wie vor Cloud, das Top-Geschäft bei Microsoft im Wachstum, aber natürlich das richtige Brot, die richtige Basis sind noch immer wir netten Windows-Nutzer, die unsere braven Lizenzen kaufen, über Microsoft schimpfen, aber es immer wieder gerne verwenden.
Ja, kommen wir zum Speis und Trank, würde ich sagen.
Das finde ich gut.
Ja. Coca-Cola hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und erhöht die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. In den ersten drei Monaten des Jahres stieg nämlich der Umsatz um 3% auf 11,3 Milliarden Dollar. Währungs- und portfoliobereinigt betrug das Wachstum sogar 11%. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Dabei profitierte das Unternehmen weiter von gestiegenen Preisen, während der Absatz nur leicht zulegte. Unterm Strich verdiente Coca-Cola mit knapp 3,2 Milliarden Dollar um 2% mehr. Der Getränkeriese erwartet für 2024 nun ein organisches Wachstum von 8-9%, nach zuvor in Aussicht gestellten 6-7%.
Die McDonald's-Aktie hat zu Beginn der Woche einen leichten Rückgang von 2% hinnehmen müssen. Weil das Quartalsergebnis ein bisschen hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben ist, konnte es aber dann im Handel rasch wieder aufholen, obwohl die Daten, wie gesagt, nicht berauschend sind. Und das sage ich, obwohl ich selbst McDonald's-Aktien besitze. Der bereinigte Gewinn pro Aktie war nur 2,7 Dollar statt 2,72 Dollar. Gut, da kann man sagen, echt kein Problem. Aber die weltweiten Umsätze auf vergleichbarer Fläche sind auch nur um 1,9 statt um 2,1% gestiegen. Woran liegt's? Na gut, in den USA sind die Umsätze zurückgeblieben, weil die Inflation zuschlägt und McDonald's die Preise erhöht hat und offensichtlich viele Menschen sich das nicht mehr leisten wollten. Also das jetzt für Bundeskanzler Karl Nehammer, in den USA kann man sich nicht einmal mehr McDonald's leisten. Ja. So arg ist das dort.
Natürlich war gerade in London,
da
mit den Ohren war schon, gerade auch was Supermärkte betrifft. Also Da braucht sich hier eigentlich niemand mehr aufregen, was
London,
du da alles zahlst.
London, Zürich, Oslo, es gibt viele Städte, wo man für einen Spar der Billa an der Ecke zu unseren Preisen dankbar wäre.
Ja, und von Clever Pizzen ist da auch weit und breit keine
ja,
Spur.
Ja, ich zeige noch eins dazu, die haben ein ganz anderes Lohnniveau. Nämlich alle drei. Das musst du auch dazu sagen. Also es ist immer, man muss schon beides immer vergleichen. Dann hat natürlich McDonald's ein Problem in den muslimisch geprägten Ländern, wegen des Konflikts zwischen Israel, dem Iran und der Hamas. Und interessanterweise dieser Boykott, obwohl es ein relativ kleines Gebiet ist, das nur ca. 10% des Umsatzes macht, derartig stark, dass er das Gesamtergebnis von McDonald's beeinflusst. Damit kommen wir rüber zu Starbucks. Ich habe dir ja versprochen, Burger oder Kaffee. Mhm. Starbucks hat auch Ergebnisse gehabt, die unter den Erwartungen von Wall Street lagen. Ich habe ebenfalls Starbucks-Aktien. Sowohl die nationalen als auch die internationalen Umsätze haben die Prognosen nicht erreicht, aber die Aktien haben sich nach einem ersten Absturz wiederholt und sind dann um 3% gestiegen. Im Prinzip ja, ähnlich wie bei McDonald's. Eine Verfehlung, aber keine komplette Themenverfehlung. 90 Cent pro Aktie Gewinn statt 93 Cent. Umsatz von 9,43 statt 9,59 Milliarden Dollar. Nettogewinn ist aber gestiegen, gut Kunststück, weil vor einem Jahr waren noch Corona-Spätwirkungen, auf 1,02 Milliarden Dollar versus 855,2 Millionen Dollar davor, also doch immer ein Anstieg von ungefähr 15%. Starbucks sieht sich vor allem in China starken Druck ausgesetzt. Da gibt es ya diese chinesische Kette Luckin Coffee, die übrigens eine Aktie ist, die extrem sagenumwoben bis skandalisiert ist, wo jahrelang Bilanzen gefälscht wurden, aber mittlerweile wird sie wieder ganz normal und frei gehandelt. Optimistisch ist Starbucks für die Zukunft. Dieses Jahr geht das Management von einem Umsatzwachstum von 7-10% aus und hat die Prognose für das globale Umsatzwachstum in den Filialen von bisher 5-7 auf 4-6% gesenkt, also um 1 Prozentpunkt. Na gut, also im Großen und Ganzen ist da nicht allzu viel passiert. Der Gewinn pro Aktie soll allerdings um 15-20% in diesem Geschäftsjahr noch steigen.
Na, das schauen wir uns an. An dieser Stelle unser Disclaimer, die Erwähnung von Wertpapieren aller Art, egal ob Aktien, Anleihen, Bundesschätzen oder auch NFTs oder ETFs, stellen keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauer verdientes Geld oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und wir nicht für deine. Wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens oder eine andere Anlageform besitzen, die wir im Podcast erwähnen, sagen wir es freilich dazu.
Wie zum Beispiel hier, die haben wir beide nicht. Leider könnte man diese Woche sagen, leider. Denn die Aktie ist am Beginn der Woche um 13% gestiegen. Es handelt sich natürlich um Tesla und um Elon Musk.
Ja.
13% rauf. Robert, warum kann das gewesen sein?
Weil Katie Wood vor zwei Wochen eingestiegen ist.
Genau, das war der Burner. Nein, weil Elon Musk nach Peking geflogen ist.
Ja gut, ja, ich meine, viele Leute fliegen nach Peking.
Ja, aber Elon Musk hat ein großes Problem mit Tesla in China, nämlich dass sein berühmtes autonomes, teilautonomes, überwachtes autonomes, sie wissen schon, autonomes Fahren in China nicht zugelassen war.
Ist ja wurscht, ich meine, das funktioniert nicht wirklich.
Das kann man so nicht sagen. Ich liebe den Autopiloten, aber egal, kommen wir zurück zum Thema. Er war weniger als 24 Stunden in China und hat es geschafft, einen Deal mit Baidu abzuschließen. Die liefern ihm die Karten und daraufhin hat die KP gesagt, das ist total super. Jetzt darfst du deine Autos auch ausstatten mit dem teilautonomen Fahren in China und wupp, schon kann er's. Und damit wird der Umsatz von Tesla in China steigen, nimmt man an. Und deswegen ist die Aktie auch sofort raufgegangen. Weil bislang gab es ja dieses Full Self-Driving oder wie es jetzt heißt, Assisted oder nein.
Ja, eher Assistant. Ja.
Nein, es heißt nicht Assistant, es heißt nicht, aber es ist überwachtes. Supervised Full Self-Driving war die jüngste Wortschöpfung.
Formulierung als ein wirkliches.
Das Supervised war nicht Marketing, sondern es war eher gesetzlich durchgesetzt.
Von mir aus, aber es ist jetzt kein wirkliches autonomes Fahren. Da
gibt
es drei verschiedene Arten von autonomen Fahren oder sogar fünf. Ja. Und das ist jetzt.
Das Level 2 bis Level 3, ganz genau. Ja. Jedenfalls bislang gab es das ja nur in den USA, entweder um $8,000 oder für $99 monatlich. Und jetzt gibt es auch in China. Und wenn du es in China natürlich um $99 verkaufen kannst, das Zeug,
ja,
das und aus den paar Konsumenten dort, dann kann das natürlich Tesla ein bisschen Geld in die Kasse spülen.
Da freuen wir uns. Ja, uns spült kein Geld in die Kasse, wenn ihr uns hört, weil wir sind gratis, aber nicht umsonst.
Ja, und dem Robert spült auch kein Geld in die Kasse, weil er die falsche Elektroauto-Aktie hat, nämlich Rivian und nicht Tesla, aber das macht er nicht. 8. Mai, ja, steht bevor. 8. Mai nächste Woche geht sich's aus. Da gibt es ein Special, ein Special zum Thema. Die Rivian-Quartalszahlen sind da.
Ja,
aber wo ist Robert?
Immerhin geht's Rivian ja noch deutlich besser als Fisker. Produktion eingestellt.
Das stimmt schon, was du sagst. Ja, es ist, Fisker ist wirklich tragisch. Zumal der Fisker Ocean echt kein schlechtes Auto ist, glaube ich. Ja,
ja, er hat seine Fans, aber ich glaube, da ist wirklich das Geld ausgegangen. Da hat einfach es nicht gereicht, weil man braucht sehr viel Geld für die Anschubfinanzierung, für die Entwicklung, für die Produktion dann.
Ja, und man muss sagen, Fisker ist ja zum zweiten Mal pleite.
Ja, ich meine, vielleicht findet sich noch.
Weil Fisker hatte ja vor Jahren diesen Hybrid Fisker Karma rausgebracht, ein extrem cooles Sport-Coupé.
Ich meine, vielleicht gibt es noch ein anderes Auto-Unternehmen, was dazugreift und es kommt zu einer Übernahme?
Vielleicht werden sie auch so wie damals Saab, die wurden ja gerettet von
Kili?
Von Evergrande und deswegen gibt es das auch nicht mehr.
Achso, Evergrande.
Da ist Evergrande eingestiegen, genau.
Ja, aber da habt
das kann jetzt nicht mehr passieren.
Das kann nicht mehr passieren. Ja, wie auch immer. Das war's mit Ziemlich gut veranlagt wieder für dieses Mal. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Wünsche oder Beschwerden, dann schreibt uns bitte an.
Ziemlich gut veranlagt @kurier.at oder eine Postkarte an den Kurier Leopold Ungerplatz 1 zu Handen. Wirtschaftsressortleiter, da legt man schon Wert drauf, Wirtschaftsressortleiter Robert Rivian Kledorfer.
Ja, also wer so eine Karte schreibt mit Robert Rivian Kledorfer, der kriegt eine Clever Pizza geschenkt.
Heute lehnst du dich aber wirklich weit aus dem Fenster. Wir haben auch eine Facebook-Seite, die heißt facebook.com/ziemlich gut veranlagt. Da seht ihr übrigens aktuell das Foto noch von letzter Woche,
ja,
wo wir einen Rivian zugeschickt bekommen haben mit einem Grazer Kennzeichen. Vielen Dank nochmal.
Ja, und wie gesagt, wir können dort auch angeschrieben werden. Die Sabine hat uns über Facebook nämlich angeschrieben.
Ja, auch das geht.
Auch so funktioniert das Ganze, ja.
Vielleicht machen wir mal Snapchat.
Ah.
Schreiben uns doch einfach cool einen Snap rüber mit einer Börsenfrage. Leider haben wir sie nicht innerhalb von 10 Minuten beantwortet. Sie hat sich selbst gelöscht. Ach, schade irgendwie.
Das wäre auch eine Möglichkeit, ja, ja.
So kannst du gehen im Leben. Ja, was kann man noch sagen? Ja, nächste Woche, da hören wir uns wieder. Da sind wir vielleicht reicher.
Aber ziemlich sicher weiser.